Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal einen wahren Bitcoin-Experten zu Gast, und zwar René Pickert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Norwegen und beschäftigt sich sehr viel mit Bitcoin. Er programmiert übrigens auch auf dem Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Was das genau ist, das erfahrt ihr später im Interview. Mit René habe ich in diesem Teil des Interviews über einige Probleme gesprochen, die Bitcoin derzeit noch so hat und welche Möglichkeiten es gibt, diese Probleme zu lösen. Außerdem haben wir über die Parallelen zwischen Bitcoin und Gold gesprochen und uns überlegt, ob es andere Kryptowährungen gibt, die den Use Case Geld, also als Zahlungsmittel, besser abbilden könnten. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler, und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen, und das ist das Handelsblatt. Das Handelsblatt liefert Orientierung und Ratgeberinhalte in einer immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt. Es hilft Leserinnen und Lesern, den Durchblick zu behalten und schaut besonders genau hin. Daher ist es auch die führende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Top-Entscheidern in Deutschland. Ich habe zuletzt den Artikel Vorstellungsgespräch, wie Sie in der Selbstpräsentation überzeugen können, im Handelsblatt gelesen. Darin verrät ein CEO-Trainer seine besten Tipps. Insbesondere im Kopf geblieben ist mir hier die 2-Minuten-Regel. Nach dieser Regel sollte man in einem Bewerbungsgespräch die ersten 60 Sekunden für Ausbildung und die wichtigsten Jobstationen reservieren. Die 2. Minute sollte man schließlich dazu verwenden, um aufzuzeigen, wie berufliche Schwerpunkte mit der vakanten Stelle zusammenpassen. Falls du Lust auf ähnliche Inhalte hast, dann sichere dir jetzt auf handelsblatt.com/durchblick das digitale Handelsblatt für 4 Wochen für nur 1 Euro und profitiere von echtem Qualitätsjournalismus. Unabhängig, kritisch, informativ. Das Angebot gilt für Neukunden, es ist nach der Rabattphase monatlich kündbar und bis zum 15. Juni 2024 gültig. Den Link dazu findest du wie immer in der Podcast-Linkbox, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich spreche heute mit René Pickert. Herzlich willkommen, René, auf unserem Kanal.
Hi, Thomas.
René ist Forscher an der Technischen Uni Technischen Universität in Norwegen. Und du hast dir einen ziemlichen Namen gemacht im Bitcoin-Umfeld oder beziehungsweise in der Bitcoin-Community. Um aber nochmal ein bisschen präziser zu sein, eigentlich in der Lightning-Community. Deswegen sprechen wir heute mal so ein bisschen über Bitcoin. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir viele ähnliche Ansichten haben, was Bitcoin angeht. Hast du mir selbst gegenüber mal gesagt, nicht selbst als Bitcoin-Maximalisten bezeichnen. Können wir gleich mal drüber sprechen. Und dann im zweiten Schritt sprechen wir über das Lightning-Netzwerk, was die meisten unserer Zuschauer sehr wahrscheinlich zum ersten Mal hören werden. Was aber, ja, wie soll man sagen, ohne es zu spoilern, ziemlich revolutionär für Bitcoin sein kann. Ja, von daher herzlich willkommen auf dem Kanal, René.
Ja, hi.
Genau, starten wir vielleicht würdest du noch ein paar ergänzende Worte sagen, was du gerade so machst. Du bist ja extrem technisch unterwegs, und vielleicht kannst du das für uns Nicht-Nerds mal zusammenfassen, ja.
Naja, ich sag mal so, ich gehöre zu der Gruppe, die mittlerweile deutlich mehr als eine Handvoll Leute ist, die an dem Open-Source-Protokoll Bitcoin entwickeln oder halt auch an dem Lightning-Netzwerk, was mit Bitcoin so ein bisschen Hand in Hand geht. Ja, und bin einer von den Menschen, die probieren, diese Technologie tagtäglich besser zu machen als Open-Source-Entwickler.
Entwickelst du also auch direkt auf Bitcoin Core, also auf dem echten Bitcoin-Protokoll, oder hast du dich ausschließlich auf Lightning konzentriert?
Ich habe mich ausschließlich auf Lightning konzentriert, weil das letztlich auch der Weg war, wie ich in diese ganze Sache reingekommen bin. Also natürlich kenne ich mich mit Bitcoin aus, muss ich. Ja, aber Lightning und Bitcoin, das wird gerne so getrennt gesagt, aber wie ich gerade schon meinte, das geht eigentlich Hand in Hand. Das werden wir bestimmt noch ein bisschen genauer uns angucken.
Genau, ja. Vielleicht schaffen wir das in diesem Interview, die beiden ein bisschen die Dots zu connecten. Vielleicht aber vorab nochmal, erzähl uns doch mal, wie du zum Bitcoin gekommen bist. Also jeder hat ja so, glaube ich, so seine kleine Story, wie er sich das erste Mal mit der Thematik beschäftigt hat. Technisch affine Menschen wie du, in der Regel deutlich früher als Nicht-Techniker wie ich. Wie war es bei dir?
Ich habe 2010 in China gelebt, und da hat ein Freund, der Banker war, gemeint: René, du bist doch Techniker, es gibt hier dieses Bitcoin-Ding, was hältst du davon? Und da habe ich gemeint, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Und dann meinte der so, ja, das ist so eine Alternative zu PayPal. Und dann habe ich ganz ehrlich geantwortet, PayPal brauche ich nicht. Genau, und dieser Herr hat mir damals leider nicht das White Paper geschickt oder den Link zu der Webseite, und ich hatte irgendwie auch nicht den Reiz, da jetzt nachzugucken, ja, weil, wie gesagt, Alternative zu PayPal brauchte ich nicht. Genau, und dann habe ich aber später, als ich an der Uni gearbeitet hatte, von einem Kollegen 2013 oder 14 rum davon gehört. Und dann haben wir das White Paper gelesen. Und ja, das hat nicht lange gedauert. Und ich habe gesagt, das ist auf jeden Fall von der Idee her gute Sache. Auch etwas, was die Welt, glaube ich, braucht. Aber klar, gibt natürlich noch Risiken. Ne? Es war damals noch eine sehr neue Technologie. Man weiß ja nicht klar, ob da nicht irgendwelche Bugs drin sind oder ob Menschen das aufgreifen und annehmen werden. Genau, und so bin ich dann dahin gekommen, dass ich eigentlich da schon bei Bitcoin mitmachen wollte. Aber ich hatte zu viel Respekt, also ich bin Mathematiker von Haus aus und ich hatte zu viel Respekt von der Kryptographie. Ich wusste, dass das irgendwie wilde Zahlentheorie ist. Und dann habe ich mich nicht so richtig getraut und ich hatte auch andere Probleme im Leben. Also ich hatte irgendwie mehr so über Statistik geforscht und habe dann irgendwie gesagt, naja, ich kann mir mal einen Bitcoin kaufen, weil das war...
2013, 14 war das, sagtest du?
Ja, 2013, 14, genau. Ich habe dann tatsächlich am Ende 2 Bitcoins gekauft, weil es in meinem Umfeld jemanden gab, der zur Welt kam. Und da habe ich gesagt, du bekommst einen geschenkt.
Ah, wow.
Genau. Ist bisher auch nicht angefasst worden, ja, also die Mutter ist sich immer am Freuen so, genau. Nein, aber ich habe damals, also erstens hatte ich nicht viel Geld und zweitens, ich hatte auch gesagt, da ist durchaus noch ein Risiko drin, aber ich fand, das war so eine Wette mit einem positiven Erwartungswert. Ich habe gesagt, also wenn diese Bitcoin-Story funktioniert, dann sollte Bitcoin signifikant viel wertvoller sein, als es das damals der Fall war. Und dafür mal 500 Euro oder was es war auf den Tisch zu legen, war irgendwie... Okay.
Super mutig. Also war bei mir nicht so. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, war mir 300 Euro zu teuer. Also die Ansicht habe ich da zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht geteilt. Finde ich super gut, dass du auf die Risiken hinweist, weil das leider ja ein bisschen häufig zu häufig unter den Tisch fällt. Bevor wir da aber ein bisschen genauer drauf eingehen, würde ich vielleicht, weil du ja gesagt hast, dass es was ist, was man braucht. Warum denkst du, dass man Bitcoin braucht? Also was sind so die größten Vorteile für dich?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich in China gelebt hatte. Und ich glaube, das geht fast allen Menschen so, wenn sie in einem Ausland leben, vor allen Dingen in einem, was kulturell dann doch so weit weg ist, dass man seine eigene Kultur, seine eigenen Werte viel mehr hinterfragt. Und ich habe damals, glaube ich, angefangen, ein anderes Verständnis von Demokratie und Staat zu entwickeln, indem ich gesagt habe, also es ist ja schön, dass Demokratie wichtig ist, aber viel wichtiger ist doch eigentlich Gewaltenteilung. Das war so eine meiner größten Erkenntnisse in China. Und wenn ich mir angucke, dass wir ein Geldsystem haben, was halt irgendwie von Zentralbanken gemanagt wird.
Und politisch beeinflusst.
Eventuell, ja, manipuliert werden kann und tendenziell auch wird. Ja, ich sage jetzt gar nicht mit einer schlechten oder guten Absicht. Also ich sage das erstmal sehr wertfrei. Dann denke ich mir, dass ein Geldsystem, was dezentral ist und weniger manipulierbar ist, zumindest auf einer technischen Ebene erstmal, so von wegen, wer kontrolliert das und wie kontrollieren wir das, ein Gewinn ist, weil es sozusagen die Chance birgt, dass es eben nicht missbraucht werden kann. Ja, und das finde ich sozusagen, also das ist für mich eigentlich ein Schritt vorwärts in mehr Gewaltenteilung. Ja.
Okay, ja. Du warst ja auch politisch aktiv gewesen, natürlich, Ehre. Du warst bei der Piratenpartei sogar mal mit dabei. Ich glaube, warst du nicht da auch sogar für einen Wahlkreis mitverantwortlich?
Genau, also ich war sowohl für den Wahlkreis mit dabei, aber ich war auch, also wir hatten uns damals entschieden, deutschlandweit Spitzenkandidaten aufzustellen. Da war ich auch mit dabei, also ich hatte da tatsächlich bundespolitisch auch versucht mitzuwirken. Ja.
Gibt es die Partei noch? Ist sie noch aktiv? Ich verfolge das gar nicht mehr so. Da gab es ja so den großen Peak, so, wo alle darüber gesprochen haben, diese verrückten Internetmenschen.
Genau, die Piratenpartei gibt es noch, ja. Die versuchen auch nach wie vor Sachen zu machen. Aber sie haben leider wirklich sehr stark an Relevanz verloren. Ich persönlich sage immer, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Piraten in dem, was sie machen wollten, gewirkt haben. Also jede Partei hat heutzutage digitale Themen auf der Agenda und setzt sich damit auseinander. Und das war zum Zeitpunkt der Gründung so sicherlich nicht der Fall. Also in dem Sinne hat die Partei ja im Prinzip ihren Zweck erfüllt. Und das soll jetzt auch kein irgendwie Schönreden oder so sein, nur so, ich finde einfach, vielleicht braucht es das dann auch nicht mehr, ja.
Ja, ist ja genau wie die, wobei, also ob die Politik, die Digitalpolitik, die von den Parteien jetzt gemacht werden, so dem entspricht, dem Ideal entspricht der Piraten, weiß ich nicht. Also gerade so die Open-Source-Themen. Aber okay, gut, wir sprechen ja heute über Bitcoin. Genau, und du hast ja schon gesagt, also dass du auch denkst, dass auch heute Bitcoin keine sichere Wette ist. Es gibt ja verschiedenste Leute, die immer darüber sprechen, Bitcoin ist die sicherste Wette, die man überhaupt machen kann, all in Bitcoin, Bitcoin fixt alles und so weiter. Du hast da zum Glück eine deutlich differenziertere Sicht. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen über die Herausforderungen von Bitcoin sprechen, die da noch drin stecken. Was denkst du, so ist so die größte Herausforderung derzeit? Es gibt ja so verschiedene Dinge, die immer wieder im Gespräch sind. Manche Themen, die dann auch wieder hinten runterfallen. So Dominanz von China hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Genau, wie siehst du das?
Naja, also zuerst muss man sich mal, finde ich, klar machen, dass Bitcoin ein Software-System ist. Und das ist seit vielen Jahren gut gelaufen. Ja? Scheint sozusagen stabil zu sein, gut zu funktionieren. Aber in Software können sich natürlich Bugs einschleichen. Manchmal findet man die erst viel später und die können halt starke Auswirkungen haben auf das, was wir denken, wie Bitcoin funktioniert hat oder was sozusagen das Versprechen war, was Bitcoin hatte. Es gab, glaube ich, 2010 oder 11 mal jemanden, der es geschafft hat, eine Bitcoin-Transaktion so zu manipulieren, dass er irgendwie Milliarden von Bitcoins generieren konnte in einer Transaktion. Also auch weit mehr als die 21 Millionen, die eigentlich vorgesehen sind. Na, das war halt ein Bug. Den konnte man damals noch fixen. Da war Bitcoin noch so klein, dass man im Prinzip wirklich gesagt hat, okay, also wir meinen jetzt nochmal von da aus die Blöcke nach und ja, reparieren das. Und die Kryptographie zum Beispiel, die wir verwenden in Bitcoin, die Bitcoin absichert, die basiert also auf einem mathematischen Problem, dem sogenannten diskreten Logarithmus. Das ist halt einfach seit vielen hundert Jahren ungelöst. So, aber wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und dafür eine analytische Lösung anbietet, was zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist, dann wäre ein Großteil der Sicherheit in Bitcoin mit einem Schlag einfach verloren.
Hier ist ja häufig so die Rede von Quantum-Computer, also die deutlich, deutlich leistungsfähiger sind als heute. Meinst du, das wäre ein Risiko für Bitcoin? Also, dass da quasi das Netzwerk angreifbar wird?
Nee, das glaube ich tatsächlich weniger. Da bin ich allerdings kein Experte. Ja. Meines Wissens nach ist es so, dass es Quantenalgorithmen gibt, die die privaten Schlüssel schneller ausrechnen können zu den öffentlichen Schlüsseln. Aber selbst die Quantencomputer brauchen noch, soweit ich informiert bin, guten Amount of Rechenzeit, also ein gutes Stück an Arbeit, die verrichten müssen. Und das Zweite ist, wir haben ja im Moment keine wirklich großen funktionierenden Quantencomputer. Also wir sind da von der Hardware gar nicht so weit. Und ich glaube, wenn sich abzeichnet, dass Quantencomputer eine Sache werden, dann kann man die Kryptographie hoffentlich austauschen und Kryptographie verwenden, die resistent ist gegen Quantencomputing. Genau.
Und wie siehst du das Energiethema? Das ist ja das, was so am meisten diskutiert wird und wo es auch meiner Meinung nach sehr komische Ansichten gibt, zumindest die ich nicht teilen kann, dass Bitcoin erneuerbare Energien fördern würde. Ich glaube, das ist schon mittlerweile, also zumindest jetzt, sehr, sehr weit hergeholt. Ist ja auch das, was ich in El Salvador gesehen habe. Wir hätten uns ja fast dort getroffen. Allerdings ist da leider was dazwischen gekommen, sonst hätten wir uns vor Ort mal austauschen können. Wie siehst du das Energiethema? Gibt es da vielleicht auch einen Lösungsansatz?
Genau, also das ist, finde ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es halt eben auch so, ich sag mal, sehr polarisierend und emotional diskutiert wird. Also ich finde ganz selten Menschen, mit denen ich das wirklich debattieren kann. Weil entweder gibt es Menschen, die halt genauso wie du sagst, sagen, naja, das fördert ja sogar grüne Technologien, oder es gibt welche, die sagen, also wir verbrennen damit die Erde. Ja, und egal, mit wem ich mich versuche, auf eine differenzierte Diskussion einzulassen, da ist sozusagen der Glaube stärker, als sich wirklich mal anzugucken, wie es ist. Ich war anfangs da auch sehr kritisch, habe auch gedacht so, boah, das ist wirklich viel Energie und also physikalisch gesehen ist das auch so. Die Frage ist nur, was die ich mittlerweile differenzierter sehe, ist, was ist das für eine Energie? Wo kommt die her? Genau. Wird die vielleicht auch noch für was anderes verbraucht? Also zum Beispiel, ich wohne ja in Norwegen, hattest du gesagt? Und naja, dort muss man heizen. Und Häuser werden dort mit elektrischem Strom geheizt. Oftmals mit Radiatoren. Diese Radiatoren verbrennen 100% des Stroms zu Hitze. Ja, da kann ich auch einen Bitcoin-Miner laufen lassen. Der verbrennt auch 100% der elektrischen Energie zu Hitze. Also 99, so viel, ne? Also jetzt nicht exakt 100.
Komplett ohne Verlust, ja?
Ja, genau. Also der Großteil der elektrischen Energie, die dort ist, wird einfach direkt in Wärme umgewandelt. Das ist quasi wirklich das Äquivalent zu einem Radiator. Ja. Okay. So, und das heißt, ich kann also meine Bitcoins dort minen und gleichzeitig heizen. So heizen tue ich sowieso.
Machst du das?
Ja, mache ich.
Ehrlich? Krass.
Ja, ich habe damals auf Twitter gesagt, ey, wer hat noch alte? Vor allen Dingen, das ist das Interessante. Ich wollte damals kein Geld für Bitcoin-Miner ausgeben. Und dann habe ich gesagt, wer hat alte Bitcoin-Miner? Ich brauche nicht den effizientesten. Ich brauche einfach nur einen, weil ich heiz ja sowieso. Ja, es ist einfach Cashback auf meine Stromrechnung. So, und dann habe ich mal eine Milchmädchenrechnung gemacht. Ich habe mir mal angeguckt, wie viel Energie braucht ein Haus in Norwegen und wie viele Häuser gibt es in Skandinavien. Ja, damit kriegen wir also die komplette Hashrate des Bitcoin-Netzwerks gestemmt.
Na krass. Und so. der, Der verbraucht nicht mehr, also nur noch mal zum Nachfragen. Also, ob du eine Heizung laufen lässt oder ein meiner, ist dasselbe vom Verbrauch.
Ein Radiator, ne? Also, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe, dann habe ich natürlich sozusagen eine bessere Effizienz, weil die Wärmepumpe das hinkriegt. Aber in Norwegen werden längst nicht alle Räume mit Wärmepumpen behitzt. Das hat auch technische Gründe, warum das nicht unbedingt so einfach geht. Ja.
Ja.
Genau, aber im Vergleich zum Radiator ist das komplett äquivalent, ja? So, und also wir als Deutsche haben sich, als ich diese ganzen Radiatorheizungen gesehen habe, die einfach wirklich mit Strom verbrennen laufen, wirklich im ersten Winter, in dem ich da war, die Fingernägel hochgerollt. Ja.
Krass.
Und dann habe ich halt gesagt, okay, also ich hätte gerne altes Mining-Equipment. Und dann habe ich die bekommen und ja, die verwende ich. Ja. Und weißt du, was ich sage? Also ich sage jetzt nicht, jeder Mensch macht das.
Mhm. Ja.
Aber ich kenne einige Norweger, die solche Sachen tun. Mhm. Und meine Aussage ist, eigentlich ist von einer spieltheoretischen Sicht aus das sinnvoll, das so zu tun.
Mhm.
Ja, weil jeder andere Mensch muss den Strom einkaufen.
Mhm.
Ich habe ihn sowieso schon an der Stelle.
Mhm.
Nur so, und beim Mining kriegt man ja nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins für alle, die sich drum streiten.
Mhm.
Das heißt, ich müsste eigentlich sozusagen mit meinem Verhalten die Miner, die Strom kaufen müssen, aus dem Markt treiben.
Mhm.
Na, und mhm. da, glaube ich, hat sich vieles noch nicht eingespielt und etabliert, aber das sind ja zum Beispiel auch so Worte, die man halt hört von Menschen, die sagen, es gibt Stranded Energy, ne? Also die Energielieferanten, die haben sowieso eine Überproduktion und die kann man sehr gut für Mining verwenden, weil es ist egal, ob ich jetzt 20 Stunden oder 24 Stunden am Tag mine. Ne? Und also mir fällt es schwer, da eine finale Meinung zu haben, wie schlimm es ist oder wie schlimm es nicht ist.
Mhm.
Ich glaube, das finden wir noch raus, ja.
Ja. Gut, also mit dieser Überproduktion, das sehe ich immer so ein bisschen kritisch als Argument, weil im Endeffekt kann man sich ja auch darum bemühen zu sagen, wir bauen uns jetzt Technologien, die diese Überproduktion anders sinnvoll nutzen, im Sinne von beispielsweise Elektroautos laden in, keine Ahnung, so lokale Microgrids oder was auch immer.
Ja.
Und um dafür zu sorgen, dass wir möglichst schnell unsere Verbrennerflotte quasi runterkriegen auf elektrische Energie. Oder beziehungsweise Elektroautos. Nur vielleicht noch mal ein ganz kleines Beispiel, welches Salvador schon angesprochen hat. Wir haben ja dort dieses Geothermie-Kraftwerk besichtigt, was ja grüne Energie ist. Und es sollen ja jetzt auch mehrere dort gebaut werden, um dann zu minen und grüne Bitcoin zu erzeugen. Gleichzeitig, und das wird ja in der Bitcoin, so in dem Rahmen, in dem wir halt unterwegs waren, wurde das nicht kommuniziert von der Regierung. Wir haben es halt über die Presse rausgefunden, dass dort ein ganz frisches, neues LNG-Kraftwerk ins Leben gerufen wird. Also Fracking-Gas quasi, was aus Amerika eingekauft wird und dort verbrannt. Von daher ist es halt so, naja, wäre die Energie vielleicht nicht an anderer Stelle besser genutzt. Also ich verstehe, wie gesagt, beide Herangehensweisen. Und ich glaube, die Wahrheit wird sich auch erst in der Zukunft herausstellen. Aber du denkst, es gibt dann einen Lösungsansatz. Also du denkst, dass es nicht das größte Risiko für Bitcoin ist, der Energieverbrauch.
Also die Frage ist ja, bleibt dieser Energieverbrauch so?
Mhm.
Ja, der hängt ja unter anderem damit zusammen, wie Bitcoin bepreist wird und wie viele Bitcoins pro Block entstehen. Also wie groß die Subsidy ist. Und die fällt ja exponentiell.
Genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Subsidy ist das, was die Miner dafür bekommen, dass sie einen neuen Bitcoin-Block finden. Das sind derzeit 6,25 Bitcoin, oder?
Genau, richtig. Und in 2 Jahren oder wann werden es dann halt nur noch 3,125 Bitcoin sein, also halb so viel. Ne? Alle 4 Jahre halbiert sich das.
Genau.
Also das ist das eine. Und das andere ist, also ne, ich meine, unterm Strich kommt sozusagen ein neuer Teilnehmer, eine neue Teilnehmerin in den Markt und braucht Energie. Ja, das ist klar. Ja, das kann man auch gar nicht wegdiskutieren.
Mhm.
Ja, aber die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist das halt Energie, die sozusagen auch doppelt genutzt werden kann an verschiedenen Stellen? Oder gibt es tatsächlich Momente, wo sie halt irgendwelche Lastspitzen abfedern kann? Aber klar, ne, Elektroautos in dem Moment laden, die muss ich ja auch nicht immer dann laden, wenn ich gerade will, sondern das kann ich ja auch planen. Das ist ein Optimierungsproblem.
Mhm.
Und ich weiß einfach wirklich nicht, wie sich das langfristig exakt entwickeln wird. Also mir fällt es wirklich schwer, dazu eine Meinung zu haben.
Ja, mir auch. Mir fällt es ultimativ schwer. Sagen wir es so, den allgemeinen Medien scheinbar weniger, weil die Kernaussage schnell gefällt. Aber du hast gerade ein Thema angesprochen, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, was ich super interessant finde, nämlich diese Block-Subsidy. Ne?
Mhm.
Und das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was aufgebracht wird. Alle 4 Jahre wird diese Belohnung quasi für die Miner halbiert. Ne?
Mhm.
Es gibt ja das Argument zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, weil der Bitcoin-Preis steigt ja, war jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt der Fall, aber insgesamt ist diese Aussage schon nicht ganz falsch. Und das tendiert ja quasi gegen null, diese Block-Subsidy. Und dann gibt es ja zusätzlich noch die Transaction-Fees, also die quasi jeder bezahlen muss, der eine Bitcoin-Transaktion macht. Die kann man höher oder niedriger setzen. Im Schnitt sind das aber 0,1 Bitcoin ungefähr. Ja? Mhm. Das heißt, im Endeffekt wird das ganze System darauf hinauslaufen, dass ein Miner, der einen Block findet, oder alle Miner zusammen konkurrieren um den nächsten Block, um 0,1 Bitcoin zu bekommen.
Genau.
Und da war ja die Frage, lohnt sich das? Wird es dann noch genug Miner geben oder wird es dann Leute geben, die ihre Maschinen ausmachen, nicht mehr weiter meinen und dadurch das Netzwerk halt weniger groß und damit weniger stabil wird?
Genau, das ist die Frage, ja. Das wird man sehen müssen, ja. Ich meine, Bitcoin hat damit angefangen, Geld zu drucken und hat Menschen angezogen, die diesem Geld dann auch sozusagen einen Wert zugeschrieben haben. Mhm.
Zu aber drucken Bitcoin ist ein guter Ausdruck, ja, im Bitcoin-Umfeld.
Ja, aber es ist ja genau das, was passiert, ja. Mhm. Und ich meine, dieser Prozess des Druckens, der nimmt halt ab. Mhm. Und die Wertzuschreibung muss man dann halt auch verhandeln, ja. Und das wird sich halt wirklich herausstellen, ob das mal ein stabiles System sein wird oder nicht. Mhm. Meine Vermutung wäre, dieser Prozess ist so langsam und so langatmig, dass die Märkte entsprechend reagieren werden, aber ich habe keine Glaskugel.
Dass sich das anpassen wird. Also es wird sich ein gesundes so einpendeln.
Genau, das wäre meine Hoffnung, ja. Das war, glaube ich, auch sicherlich die Hoffnung von Satoshi initial, ja.
Okay, ja, wenn er so weit gedacht hat. Also ich kann mir kaum vorstellen, das muss ja so ultimativ visionär sein, sowas zu entwerfen und dir dann zu sagen, das Ding könnte irgendwann mal aktuell 34.000 Euro wert sein und in der ganzen Welt riesige Mining-Farmen laufen lassen.
Aber muss man dafür wirklich so visionär sein? Also verstehe ich nicht ganz, weil also ich hatte dir ja vorhin erzählt, ich hatte mir dann damals ein beziehungsweise zwei Bitcoins zugelegt. Mhm. Und ich weiß, dass ich an dem Tag, an dem ich das White Paper gelesen habe, eine meiner ersten Google-Suchqueries war, wie groß ist die Marktkapitalisierung von Gold? Mhm. Und dann habe ich die durch 21 Millionen geteilt und habe gesagt, okay, dann müsste ja ein Bitcoin irgendwann mal sozusagen, wenn die Wette funktioniert, mindestens dort landen. Mhm. Ja, mindestens, weil es ist also mindestens so knapp wie Gold, ja, und dann aber viel nützlicher. Mhm. Ne? So, und das heißt, das waren Überlegungen, die habe ich in diesem Moment getroffen. Da brauchte ich keinen Mensch in irgendeinem Bitcoin-Forum. Also, ne, das war mein Kollege, der mir das White Paper hingelegt hat. Das habe ich gelesen und ich war an dem Tag noch abends in der Cafeteria mit einem Professor über Geldtheorie und habe den gefragt, was hältst du von dieser Milchmädchenrechnung? Mhm. Und er hat mir kein Argument nennen können, warum
dagegen.
Sozusagen. Genau, ja. Mhm. So, und wenn du auf die Mailingliste guckst, auf der Bitcoin angekündigt worden ist, da hat ja Hall Finney bekanntermaßen sehr früh geantwortet. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, naja, also wenn er sich mal die Menge aller Assets anguckt, dann haben wir ja einen Bitcoin-Preis von irgendwie, weiß ich nicht, was er angesetzt hatte. Mhm. Ja, da kann man ja schon mal ein bisschen meinen und sich ein paar drucken und gucken. Mhm. Ja, also das wäre ja keine schlechte Wette sozusagen. Also genau das, ja. Und von daher, ja, mal sehen, wo das endet, ja.
Okay. Ich habe die Marktkapitalisierung von Gold jetzt nicht im Kopf, aber auf wie viel wird so da kommen? Also ich denke mal,
das waren damals 5 Trillionen oder so.
Ja, okay, gut. Da bist du auf ein paar Millionen pro Bitcoin, ne? Also
an Gegenwert. Ja, ich glaube, es waren irgendwie so 400.000, 500.000 oder so.
Okay.
Ja. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich meine, diese Zahlen ändern sich ja auch ständig, aber.
Und wieso glaubst du, dass Bitcoin mit Gold vergleichbar ist? Weil mich hat das Argument nie so 100% überzeugt, einfach aus dem Hintergrund, weil Gold ja einfach nur ein Tauschmittel ist, was irgendwie keinen produktiven Wert hat und Bitcoin ja schon irgendwie einen produktiven Wert haben kann.
Deswegen habe ich ja gesagt, mindestens so wertvoll wie Gold.
Okay.
Ja, also es ist knapp, es ist begrenzt, es ist ein Tauschmittel und es ist deutlich bewegbarer, teilbarer, ja, und überprüfbarer. Also wenn du mir jetzt einen Goldklumpen hinlegst, dann kann ich nicht entscheiden, ob das ein Goldklumpen ist oder ob das Messing ist, ja. Mhm. Kannst jetzt um die Ecke kommen und sagen, hast du nicht beim Herrn Archimedes aufgepasst und weißt du nicht, wie man das Ding jetzt irgendwie in ein Fass Wasser wirft und wiegt, ja, aber also, ne, weißt du, was ich meine, ja, bei Bitcoin, die Signatur, die kann ich überprüfen, da muss ich nur auf einen Zettel und einen Stift rechnen können, ja.
Jetzt gibt es ja, ich glaube, gerade von Zentralbanken auch häufig das Argument zu sagen, ja gut, aber Bitcoin kann man ja beliebig viel inflationieren, dadurch, dass du einfach neue Bitcoins kreierst, also neue Netzwerke oder einen neuen Coin sozusagen. Wie siehst du das? Also meinst du, es gibt die Möglichkeit, dass derzeit sieht es ja auch für Ethereum ganz gut aus, was die Marktkapitalisierung wächst ja derzeit deutlich stärker als beim Bitcoin. Meinst du, dass diesen Use Case Geld, also jetzt nicht den Use Case Katzenbilder und NFTs, sondern der Use Case Geld könnte irgendwann durch einen anderen Coin gemacht werden?
Also ist ja schwer auf die Frage Nein zu antworten, ja. Also die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das oder was glaube ich da? Ne? Also die Situation ist doch die, dass Netzwerke meistens dann besonders praktisch sind, wenn viele Menschen sie verwenden. Und in der digitalen Welt tendieren wir dazu, dass wir so ein The-Winner-Takes-It-All-Prinzip haben. Ne? Also das sehen wir bei den klassischen Tech-Companies aus den USA, die ja sozusagen wie eine Krake das alles einspannen. Und ich sehe wenig Gründe, warum das bei Geld anders sein sollte. Ja? Bis auf den, dass jedes Land irgendwie eine eigene Währung zu haben scheint und dass Menschen irgendwie es scheinbar nützlich finden, das zu glauben. Ja? Und wir sehen ja, dass Altcoins entstehen und dass Leute denen auch einen Wert zuschreiben. Ich persönlich kann das nicht verstehen, aber das heißt ja nicht, dass ich mich da nicht täuschen kann.
Ja, die schreiben vielleicht einen Wert für andere Dinge zu, ne? Weil sie halt sagen, okay, meine digitale Spielausrüstung oder so hat einen Wert und das wird darüber, aber...
Genau, ja. Also klar, ne, es kann passieren, ja, aber ich persönlich denke, dass also die Menge an Überzeugung, die in Bitcoin steckt, die ich auch erlebe, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ist schon beachtlich mittlerweile. Da hat sich auch was geändert über die letzten Jahre, finde ich. Und ne, das ist ja auch ein Netzwerkeffekt. Ja. Und also in dem Sinne sehe ich im Moment eigentlich sozusagen Bitcoin immer noch als den dominanten Player. Was ich viel problematischer finde, sind diese ganzen Stablecoins und so. Und auch Exchanges. Ne? Also die Annahme ist ja, dass die Anzahl der Bitcoins begrenzt sind. Ja, aber ich würde jetzt mal provokativ fragen und sagen, ist das wirklich so? Ja, auf dem Base Layer ist das wohl wahr, ja. Aber wenn ich jetzt zu einer Exchange gehe und Bitcoins kaufe und mir die nicht auszahlen lasse, dann können die halt auch sozusagen genauso wie eine Bank aus dem Nichts erschaffen und hoffen, dass es hinterher gut geht.
Genau. Die können einfach sagen, ja, du hast hier deine 100 Bitcoin, aber deine 100 Bitcoin werden jetzt genommen, und werden, keine Ahnung, multipliziert. Es ist ja nur ein Datenbankeintrag quasi bei einem Coinbase oder sonst irgendwas.
Solange ich nur innerhalb dieser Exchange lebe, ja. Also solange ich so ein Custodial Service, wenn das machen aber viele Menschen, ja.
Ja, klar.
Ne, und, in dem Sinne habe ich sozusagen ähnliche Mechanismen, wie ich sie im normalen Geldsystem habe, nämlich dass sozusagen diejenigen, die in solchen Lagerungsstätten arbeiten, also sprich Banken oder jetzt Tauschbörsen, die haben sozusagen die Möglichkeit, auch wieder Geld aus dem Nichts zu schaffen. Ja, und die können sich damit sozusagen verspekulieren oder so. Und das sehe ich zum Teil als ein viel größeres Problem in dieser Welt an oder in dieser Bitcoin-Welt, dass Menschen halt nicht sagen, hey, ich will meine Bitcoins selbst besitzen. Weil im Moment weiß ich gar nicht, wie viele Bitcoins sozusagen im Umlauf sind. Ne? Also ich meine, innerhalb der Blockchain, klar, da weiß ich das genau. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt jeden Menschen frage, wie viel Bitcoin er besitzt, mir jeder ehrlich antwortet, dass da insgesamt sozusagen mehr der Glaube ist, ja.
Indem du dich zum Beispiel auf einer Börse anmeldest und sagst, hier, ich überweise 1.000 Euro, gib mir Bitcoin im Gegenwert. Und die sagen, klar, schreiben wir deinem Konto gut. Und dann siehst du, keine Ahnung, 0,01.
Genau, und dann denkst du, du besitzt einen Bitcoin, ja.
Genau, aber im Endeffekt ist es nur ein Datenbankeintrag, ja. Ich hoffe, der erste Interviewteil war interessant gewesen für dich. Dann solltest du auf keinen Fall den zweiten Teil verpassen. Da habe ich nämlich mit René über Möglichkeiten gesprochen, die Herausforderungen von Bitcoin zu meistern, mit Hilfe des sogenannten Lightning-Netzwerks. Über das werden wir sprechen, was das Lightning-Netzwerk ist und was es mit diesen sogenannten Pickard-Payments, die ja nach ihm benannt wurden und die er quasi erfunden hat, zu tun hat. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.